Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights ist zurück mit einem Weekly der Episode 144 und auch zurück bist du, Daniel. Hallo.
Hallo, ganz genau. Ich bin ausgeruht, zurück von der Nordsee und bereit, wieder loszulegen.
Ja, super. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Leg sofort los. Was war diese Woche? Es war ziemlich viel, ne?
Ja, genau. Es ging direkt wieder rund bei uns, aber das kennen wir ja. Genau, nee, diese Woche größere Meldung war, dass die Berliner Handelsgröße Autohaus Gotthard König und ihre Tochtergesellschaft Autohaus König in finanzielle Schieflage geraten sind. Anfang dieser Woche wurde beim Amtsgericht Charlottenburg ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der beiden Gesellschaften eröffnet. Der Geschäftsbetrieb läuft laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Rainer Eckhardt erstmal an allen Standorten weiter und auch die Gehälter der rund 1200 Beschäftigten sind im Rahmen des vorläufigen Verfahrens abgesichert. Ursache für die Schieflage sind laut Mitteilung ja im Prinzip bekannte Faktoren wie die Transformation vom Verbrenner zum E-Antrieb, spürbar gewachsener Wettbewerbsdruck durch neue Marktteilnehmer und halt ein insgesamt stagnierendes Neuwagengeschäft. Laut einem Bericht der Zeitung Welt beliefen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung auf mehr als 212 Millionen Euro. Also das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Und jetzt versuchen eben alle Beteiligten, das Unternehmen so weit wie möglich zu sanieren und ein möglichst tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickeln. Das soll laut dem Insolvenzverwalter auch in enger Abstimmung mit den wichtigen Herstellern Stellantis und Renault geschehen, weil das Autohaus König ist einer der größten Renault-Händler Deutschlands und vertreibt auch diverse Stellantis-Marken wie Opel, Jeep und Citroën. Insgesamt befinden sich 12 Pkw-Marken und 6 Zweiradmarken im Portfolio. Seit Ende letzten Jahres ist auch BYD mit dabei. Und laut dem Insolvenzverwalter Dr. Eckhardt laufen aktuell Gespräche mit den Herstellern. Und er selbst sieht auch eine durchaus vorhandene Perspektive für eine Fortführung des Unternehmens, deren Ziel natürlich klar ist, möglichst alle oder so viele wie möglich Arbeitsplätze und eben Standorte zu erhalten. Insgesamt gibt es 84 Standorte von König. Die verteilen sich auf Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Und da wird sich jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie sich das realisieren lässt, wie es da weitergeht. Dazu passend sind auch die Ergebnisse der diesjährigen ZTK-Halbjahresumfrage, die der Verband Anfang der Woche veröffentlicht hat. Und demnach steht der Fahrzeughandel hierzulande weiter stark unter Druck, wie man eben auch am Beispiel der König-Gruppe sehen kann. Der ZTK hat zwar überwiegend kleine und mittlere Betriebe befragt, aber von denen bewerten auch 44% ihre aktuelle Geschäftslage schlechter oder eher schlechter als noch zu Jahresbeginn. Auch bei den Umsatzerwartungen zeigt sich ein eher pessimistisches Bild. Da sind 45% der Befragten, die mit einer Verschlechterung rechnen und nur 22% mit einer Verbesserung. ZTK-Präsident Thomas Pekron verweist in dem Zusammenhang auf höhere Kosten, geringere Margen und regulatorische Belastungen, die auf eine weiterhin zurückhaltende Nachfrage treffen und damit eben den Handel stark beschäftigen. Und das gilt auch ungeachtet der Dynamik im Bereich der E-Mobilität, die wir ja auch in einigen Beiträgen der jüngeren Vergangenheit thematisiert haben. Der ZTK hat deswegen sogar jetzt seine Jahresprognose für E-Autos angehoben. Könnt ihr gerne im Artikel auf auto.news einmal nachlesen. Die Zahlen spare ich mir jetzt hier an der Stelle. Aber der Trend zeigt eben ganz klar in die richtige und in eine positive Richtung. Aber diese Entwicklung in dem Bereich sorgt eben nur für bedingten Optimismus auf Seiten des Fahrzeughandels. Ein bisschen resilienter ist daher auf der anderen Seite das Reparatur- und Wartungsgeschäft. Da sind 45% der Betriebe, die dem ZTK eine unveränderte Auftragslage gemeldet haben, 26% sogar eine Verbesserung. Und von daher konstatiert der Verband, dass eben After-Sales, Teilegeschäft und Kundenbindung auf jeden Fall wichtige Ertragssäulen bleiben. Aber auch da sehen die Verantwortlichen höheren Kosten- und Margendruck. Und Thomas Pekron resümiert, Werkstattgeschäft hält die Branche stabil und schlägt da dann den Bogen auch zur Automechaniker, die ja auch uns noch mehr nächste Woche beschäftigen wird. Dort wird sich nämlich zeigen, wie stark sich der Aftermarket verändert durch neue Antriebe, Digitalisierung und intelligente Werkstattlösungen und wie das eben auch dann die Betriebe vor neue Herausforderungen stellt. Und genau das wird dann nächste Woche und auch in den Wochen danach natürlich bei uns das Thema sein in unserer umfangreichen Automechaniker-Berichterstattung. Mhm.
Ja, Werkstattgeschäft stabil. In das Werkstattgeschäft hinein zielt natürlich jetzt auch die bevorstehende Umrüstsaison. Wir schauen jetzt auch nochmal im Vorfeld dieser Umrüstsaison in einem Reifenspezial auf den Reifenmarkt an sich. Vor 2 Wochen habe ich hier im Podcast ein bisschen über die Zulieferer und über die Wertschöpfung innerhalb der Automobilindustrie gesprochen, als Aufhänger genutzt. Und heute will ich, wie gesagt, im Vorfeld der Winterreifen-Umrüstzeit die Reifenbranche in den Blick nehmen, Markttendenzen, Machtverhältnisse und Modi, die den Reifenersatzmarkt kennzeichnen. Und über den Schwenk von der nationalen auf die europäische Perspektive lässt sich dann durchaus auch ein ganz gutes Gespür für die Verschiebung und Entwicklung fördern. Im europäischen Reifenersatzmarkt ist eine Vielzahl an Herstellern aus Fernost über die letzten 2 Jahrzehnte zu kräftigen Wettbewerbern erwachsen. Japanische Marken spielen seit langer Zeit im Premium-Segment mit, Bridgestone namentlich. Im Sog rückten dann auch in den vergangenen 2 Jahrzehnten die koreanischen Player auf und zuletzt schickten sich mit Macht dann auch chinesische Namen in aussichtsreiche Positionen. Doch der angekündigte Punch aus China, der scheint sich zumindest, was den Consumer-Bereich angeht, vorerst nicht einzustellen oder zu verpuffen. Anti-Dumping-Zölle auf dort produzierte Reifen mischen die Karten im Markt in gewisser Weise also neu. Wir haben das ja bereits thematisiert, dass die hungrigsten Hersteller aus China ihre Reifen ohnehin bereits in Ländern wie Thailand, Kambodscha, Vietnam oder teils wie Linglong sogar auch in Europa produzieren. Und die Drittländer-Thematik wird im Blick der EU bleiben, sicherlich. Wirksamkeit dürften die Zölle dennoch in gewisser, abgemilderter Weise aber entfalten können, da die Reifenwerke außerhalb Chinas eine höhere Nachfrage in Europa aus dem Stand nicht würden abdecken können. Und was vor allem auch in dieser Anti-Dumping-Zoll-Sache für chinesische Reifenhersteller und negativ auf deren Image wirkt, ist der immer wieder erneuerte Vorwurf des unfairen und aggressiven Wettbewerbs aus China. Und auch die von den Reifentestern oder von den Prüfinstanzen dann gern pauschal formulierten Warnungen vor chinesischen Billigreifen prägen natürlich ein Bild bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und das lässt sich nur über einen sehr langen weiteren Atem und große Marketingbudgets aufweichen. Schaut man sich die Marktanteile im Consumer-Bereich in Deutschland an, so muss man ohnehin feststellen, dass diese für chinesische Hersteller im Pkw-Bereich unverändert marginal sind. Und dies zeigt auch im Blick auf die Anteile der über die B2B-Plattform Alzura Tire24 vermarkteten Reifen. Die dürfen wir 2 bis 3 Mal im Jahr immer mal abfragen und dann erkennen wir dort ganz gut, wie sich die, das ist natürlich der B2B-Onlinehandel, aber der lässt sich in der Größenordnung, in der Alzura Tire24 operiert, dann ganz gut hochskalieren auch und ist halt ein tatsächlicher Indikator für die wirklichen Machtverhältnisse im Reifenmarkt. Und der deutsche Pkw-Winterreifenmarkt des Jahres 2025, der zeigt im Grunde eine Fortsetzung der Trends schon aus den Vorjahren. Das haben wir oft thematisiert, also die höhere Preissensibilität, die Korea-Power. Und dann eben auch die weiter steigende Nachfrage nach Ganzjahresreifen. Das wird sich auch nochmal ganz schön für uns aufdröseln. Je mehr die Elektromobilität in den Markt schiebt, wie weit es da auch dann mit so Faktoren wie Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit bei den Ganzjahresreifen dann auch ausfallen wird. Wir haben auch dazu mal eine intensive Geschichte gemacht, wie sich die Elektromobilität beispielsweise auf den Verschleiß auswirkt und wie die Reifenhersteller dort technisch entgegenwirken. Das im Seitenarm. Aber genau, der Blick dann nochmal auf die gesamteuropäischen Zahlen des ersten Halbjahres 2026 verdeutlicht nämlich die weiter steile All-Season-Kurve. Es wurden über 110 Millionen Consumer-Reifen über die Tires Europe-Mitgliedsunternehmen im ersten Halbjahr 2026 verkauft und das moderate Plus von 2% wurde jedoch ausschließlich vom anhaltenden Ganzjahresreifentrend getragen. Da steht ein Plus von 9%. Winterreifen wiederum gaben im ersten Halbjahr insgesamt um 5% nach und zurückgeschwenkt auf den deutschen Markt, dokumentiert sich diese Entwicklung auch auf nationaler Ebene. In 2025 betrug der Anteil vermarkteter Winterreifen überall Alzura Tire 24 im Gesamtjahr 30,8%, also nicht mal mehr ein Drittel. Und das war im Vorjahr noch 35,2%. Keine Veränderung gibt es im Top-Ranking der Reifenhersteller in diesem Segment. Da steht unverändert, wie auch im Sommerreifensegment, auf der 1 die koreanische Marke Hankook. Gefolgt von Continental, die sind eigentlich auf Augenhöhe, geben das Tempo vor und dann folgt eine weitere koreanische Marke, Nexen. Auf der 4 Kumho, auf der 5 erscheint Bridgestone und auf der 6 Pirelli. Das ist alles unverändert zum Vorjahr. In den Top 10 hat sich am auffälligsten eigentlich was bei Dunlop getan, allerdings immer noch mit Negativ-Delay aus der Goodyear-Phase. Dunlop hat in den Verkaufszahlen weiter an Boden verloren gehabt und sucht nach dem Restart unter dem Sumitomo-Dach dann den Anschluss nach wie vor. Dafür muss die Dunlop Tire Europe GmbH allerdings sehr viel mehr Sichtbarkeit wieder im Handel erzeugen, denn abseits von der Tire Cologne Präsenz lässt sich da noch nicht wirklich erkennen, welche Strategie gefahren werden soll. Wir haben ja dennoch Dunlop als eine der Geschichten oder Reifengeschichten des Jahres 2026 ausgerufen, sind da nach wie vor überzeugt vor und mal gucken, wann sich das auch in Verkaufszahlen dann wieder dokumentiert. Interessant sind die Top-Profile der Winterreifensaison 2025. Da steht auf der 1 der Hankook W462 Winter ICEP RS3. Auf der 2 über Tire 24 vermarkteten Winterprofile ist der Hankook W330 Winter ICEP EVO 3. Und auf der 3 kommt dann noch ein koreanisches Profil mit dem Kumho WP52 Wintercraft. Das dokumentiert natürlich die Korea Power, dass beispielsweise Michelin oder Goodyear, aber auch eine traditionelle Winterreifenmarke wie Nokian auf dem deutschen B2B-Online-Markt nicht mal in Sichtweite der relevanten Produktkonkurrenz erscheint, lässt sich auf vielerlei Ebenen natürlich deuten. Zuallererst zeigt es aber deutlich, dass andere Hersteller den Takt vorgeben und die über Altsura am häufigsten vermarkteten Reifengrößen sind mit 205, 55 R16, 205, 60 R16 und 195, 65 R15 allesamt Dimensionen für kompakte Autos, Kombis und Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Aus der gesamteuropäischen Sicht auf den Reifenersatzmarkt galt es in den vergangenen Jahren natürlich auch immer, die Importquote einzuordnen. Und deutlich sichtbar waren die Auswirkungen der angekündigten Anti-Dumping-Zölle auf Importe über alle Reifensegmente hinweg. Bei den von Tires Europe ermittelten Importen macht sich erneut die Anfang Juli dann final festgesetzten Anti-Dumping-Zölle auf Reifen aus China bemerkbar. Und da heißt es in einem Zitat oder in einer Mitteilung des Verbandes, aus Angst vor einer rückwirkenden Erhebung von Zöllen bauten die Importeure in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 Lagerbestände auf, wobei auf China zu diesem Zeitpunkt 70% der EU-Importe entfielen. Und als diese Lagerbestände abgebaut wurden, gingen die chinesischen Importmengen laut Tires Europe im ersten Quartal 2026 um 57% zurück. Und mal außerhalb der EU drauf geschaut, oder wenn man mal auf die Insel schaut, auf das Vereinigte Königreich, dort liegt der Anteil von aus China importierten Reifen bei rund 75%. Ja, eine zentrale Zahl der Tires Europe ist, dass bis Ende Mai das Importvolumen in die EU um knapp 11% unter dem Vorjahresniveau lag. Und unabhängig von den Importverschiebungen aufgrund der Anti-Dumping-Zölle sind die für den Reifenhandel und für die Werkstätten entscheidenden Fragen die der Bevorratung des Preises und der Verfügbarkeit. Und wie viel Lagerfläche gehört eigentlich morgen noch dem klassischen Winterreifen? Das haben wir in einem Artikel in unserem Reifenspezial, das jetzt in der nahenden Printausgabe veröffentlicht wird und dann auch unter auto.news aufgedröselt. Und die Beantwortung knüpft sich natürlich immer stärker an die bearbeiteten Regionen, den Fahrzeugbestand und dann auch das Nutzungsprofil im Kundenstamm. Der europaweite Trend zum Ganzjahresreifen ist aber die eigentliche Wachstumsstory im Reifenersatzmarkt. Das natürlich schon seit Jahren. Und am Kuchen der Saisonspezialisten wird also weiter geknabbert. Nur die Bissgröße, die entscheidet sich zunehmend im Lager. Soweit der kleine Teaser zum Reifenspezial, das wir vorbereitet haben. Und in dieser Woche ansonsten können wir eigentlich nur noch, oder ich kann nur noch auf den nahen Bundesligaspieltag blicken. Wir können das ja mal offenlegen hier, um einfach auch mal zu dokumentieren, wie sehr es einfach an Spannung irgendwie bei uns manchmal in der Redaktion hier ja sich äußert irgendwie. Ne? Du bist Schalke-Fan. Ich freue mich natürlich als BVB-Fan, dass Schalke wieder in der Bundesliga ist, dass wir einfach ein schönes Derby haben, wo wir euch richtig lang machen können.
Du kannst dich erstmal drüber freuen, dass die jetzt gegen Bayern zu Hause die ersten Punkte holen. Das kommt BVB-Fans ja auch immer zugute.
Genau, ich bin auf jeden Fall für Schalke am Wochenende. Das darf ich vielleicht als BVB-Fan gar nicht sagen, aber es...
Doch, das halten wir jetzt hier im Podcast mal so fest.
Ja, okay. Aber ich bin ja generell Ruhrpott-affin, deshalb freue mich über jeden Ruhrpott-Verein, der dann eigentlich in der ersten Liga ist. Und über die Machtverhältnisse sprechen wir dann in den nächsten Wochen vielleicht nochmal.
Wenn die sich ein bisschen deutlicher ausbreiten, ist ja erst der zweite Spieltag, genau.
Na gut, dann wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Wochenausklang. Ein entspanntes Wochenende. Bis zur nächsten Woche.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.